Fühlt sich sehr gut an, das endlich anzugehen. Danke für den Tritt in den Hintern. Das schreibt uns Ina. Ina ist seit Beginn mit uns auf Geldreise und eigentlich eine absolute Macherin. Sie hat ziemlich gut Gehalt verhandelt. Sie setzt in ihrem Job Projekte in der ganzen Welt um. Aber auch nach mehreren Jahren Geldreise und unseren vielen, vielen Infos hat Ina noch keinen Haken ans Thema Finanzen machen können.
In unserer Podcast-Folge 133 haben wir gemeinsam aufgedröselt, was genau Ina abhält, wirklich loszulegen mit ihren Finanzen und sind zu der Erkenntnis gekommen, sie hat keinen genauen Lebensplan. Aber sie hat das Gefühl, dass sie diesen Plan fürs Leben braucht, um auch für ihre Finanzen einen genauen Plan zu haben. Ja, dabei geht finanziell gut aufstellen, auch ganz ohne großen Lebensplan.
Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
Hallo liebe Geldreisende, schön, dass ihr wieder dabei seid. Nicht planlos bei der Geldanlage sein, aber sie so flexibel angehen wie das Leben. Das hat sich Community-Mitglied und Geldreisende Ina gewünscht. Also sind wir gemeinsam auf Geldreise und haben in Folge 133 mit ihr darüber gesprochen, was alles geht, wenn man im Leben und auch finanziell flexibel sein möchte. Übrigens eine eurer Lieblingsfolgen aus 2023. Nach Hause ging es für Ina damals mit einer coolen Checkliste, an der sie sich nur langhangeln brauchte, um endlich einen Haken an ihre Finanzen zu machen. Ja, mittlerweile ist dann doch schon einiges an Zeit vergangen. Wir haben uns immer mal wieder mit Ina in einer WhatsApp-Gruppe ausgetauscht, haben fleißig Sprachnachrichten hin und her geschickt, wollten wissen, wie es ihr in der Zeit erging, ob sie fleißig Häkchen setzen konnte oder wo es vielleicht doch noch haperte. Lasst uns doch heute gemeinsam mal in ihre Sprachnachrichten reinhören und offene Fragen beantworten. Ja, denn wie immer gilt bei der Geldreise, gemeinsam reist und lernt es sich doch am schönsten. Übrigens, die Checkliste und die dazugehörige Folge zur flexiblen Geldanlage, die verlinken wir euch in den Shownotes.
Ja, und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mit Hilfe der Checkliste auch endlich einen Haken ans Finanzthema machen. Und falls ihr selber sagt, dass ihr finanziell schon gut aufgestellt seid, da gibt es bestimmt den ein oder anderen Menschen in eurem Umfeld, der oder die sich darüber freut, wenn ihr die Checkliste weiterleitet. So, jetzt kommen wir aber endlich zu Ina.
Hallo und einen schönen Abend, ihr zwei. Hat ein bisschen gedauert bei mir. Manchmal nimmt man sich ja Dinge vor und braucht dann doch ein bisschen, bis man sich kümmert. War ein bisschen viel los und ich habe mich aber heute jetzt intensiv mit dem Thema Geldanlage und vor allem mit der Checkliste von Annika beschäftigt und habe sicherlich ein paar Fragen und vor allem schwirrt mir der Kopf von ganz viel Finanztipp, von ganz viel Lesen der Finanztipp-Homepage und der Ratgeber und ein paar Sachen sind sehr viel klarer geworden. An der einen oder anderen Stelle ist natürlich noch ein großes Fragezeichen und zwar habe ich mich erstmal damit beschäftigt, bei mir war ja die Flexibilität stand irgendwie im Vordergrund und ich hatte mir ganz fest vorgenommen, dass ich auf jeden Fall mit zum Thema Tagesgeldkonto und Depot Gedanken mache und mich damit auseinandersetze. Und damit bin ich erstmal gestartet. Genau. Und das ist jetzt sozusagen da, wo ich stehe. Und ich war ganz überrascht. Also ich habe ja ein Girokonto und wollte aber bewusst, also ich bin irgendwie noch bei der Bank in meiner Heimat, bei der Volksbank, wo ich irgendwie schon irgendwie immer bin und denke die ganze Zeit über Wechsel nach und bin zu faul, zu träge, zu, weiß ich auch nicht, unentschieden, wo ich eigentlich hinwechseln will und habe mir aber fest vorgenommen, ich mache das mit dem Tagesgeldkonto jetzt aber irgendwo anders. Und dann tun sich ja da tausende Fragen auf, ob man dann jetzt gleich sein Depot da noch mit eröffnen will und das Girokonto und wo die Vor- und Nachteile sind. Und da schwirrt mir ein bisschen der Kopf. Ich habe beschlossen, ich betrachte das alles unabhängig voneinander und starte einfach mal mit dem Tagesgeldkonto.
Ja, das ist ja wirklich so ein bisschen der Klassiker mit dem Girokonto bei einer Bank, für das man sich vielleicht gar nicht selber entschieden hat, weil man das eben gemeinsam mit den Eltern eröffnet hat, so als erstes Konto und bei dem man dann im Zweifel vielleicht auch noch ordentlich Gebühren zahlt. Ja, das ist sicherlich was, was man angehen sollte. Von Finanztipp haben wir da auch konkrete Empfehlungen, die verlinken wir euch in den Shownotes. Ina hat sich dann für ein Konto entschieden und dann kam leider erstmal das.
Ich habe mich jetzt angemeldet, habe das alles, wollte mich jetzt verifizieren. Es geht ja dann darum, dass ich mich da auch noch identifizieren muss als Kundin mit Personalausweis und Co. Und dann ist es so, dass ich jetzt gerade eine Stunde lang bei denen in der Warteschleife hing und noch nicht reingekommen bin, weil ich natürlich mir den beklopptesten Zeitpunkt rausgesucht habe, 20 bis 22 Uhr irgendwie, wo gefühlt jeder Mensch das machen will. Und jetzt bin ich nicht durchgekommen und es hat nicht geklappt. Jetzt dachte ich, ich kann euch hier ein kleines Erfolgserlebnis mitgeben, aber ich bleibe dran. Ich muss das ja jetzt in den nächsten 7 Tagen irgendwie aktivieren und werde das tun und euch auf dem Laufenden halten.
Dranbleiben klingt auf jeden Fall gut. Ich muss sagen, persönlich kenne ich das auch. Also für mich sind so Finanzthemen an vielen Stellen wirklich mit Aufraffen verbunden. Und wenn dann irgendwas nicht klappt, dann dauert es wirklich ein bisschen, bis ich da weitermache und mich wieder aufraffe.
Oh, Annika, kann ich voll unterschreiben. Ich habe mich letztens aufgerafft und wollte endlich mein Spielgelddepot kündigen. Und dann hat es ungelogen 4 Anläufe und fast 10 Tage gedauert. Ich bin dran geblieben. Es war krass nervig. Mein Frustrationslevel war sowas von ausgereizt, sage ich dir.
Ja, ich bin stolz auf dich, dass du es dann durchgezogen hast. Aber ja, Rückschritte können wirklich nerven. Ne? Also schöner sind ja wirklich Erfolge. Also kleine wie große. Und ja, bei Ina gab es auch schon welche. Wir hören mal rein.
Tagesgeldkonto ist eingerichtet. Ich habe jetzt auch erster Teil des Dauerauftrags eingerichtet. Erstmal Geld vom Giro aufs Tagesgeldkonto rübergeschoben. That's done. Außerdem habe ich meine ganzen Rechnungen rausgeschickt von meiner Selbstständigkeit und meine Steuer gemacht. Auch das ist getan.
Lieben wir und feiern wir sehr, liebe Ina. Ja, dann geht es natürlich auch noch weiter mit Inas Geldreise. In einer Nachricht habe ich ganz deutlich rausgehört, wie hin und her gerissen Ina ist. Ich fasse sie mal ganz kurz zusammen. Ina, die ist bei der Comdirect und dort hat sie ihr Konto. Die Überlegung ist jetzt, wo sie ihr Depot eröffnet. Und da sieht sie 3 Optionen. Erstens, ja, ich bin eher faul in Sachen Finanzen. Ist es da nicht sinnvoll, einfach bei der Comdirect auch das Depot zu eröffnen? Zumal das auch eine Finanztipp-Empfehlung ist. Zweitens, oder probiere ich so einen neuen, coolen Online-Broker aus? Und drittens, in meinem Kiez in Hamburg, St. Pauli, wurde die nachhaltige Tomorrow Bank gegründet. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Soll ich Konto und Depot vielleicht einfach dort drüber ziehen? Wie ist da die Finanztipp-Einschätzung? Ja, Ina, also ich persönlich denke, wenn es bequem sein soll, wenn es dir gefällt, dann bleib bei der Comdirect. Bist doch eh schon dort mit deinem Konto und dann machst du einfach einen Haken dran.
Das sehe ich auch so. Ich würde das auch ganz pragmatisch angehen und dann da einfach bleiben. Aber ich muss sagen, also ich habe mich für einen Online-Broker entschieden. Ich bin echt zufrieden, alles direkt auf dem Handy, super einfach zu handhaben. Also auch so vom Design und von der Nutzerinnenoberfläche an, ja, was dir ja auch wichtig ist. Ne? Ist das irgendwie ganz cool. Was mich aber schon auch noch interessiert, ist jetzt die Option 3, die Ina genannt hat. Also Ina, wie gesagt, mach einfach Option 1, mach easy so, ne? Aber was mich interessiert, ist jetzt auch, was ist denn eigentlich die Finanztipp-Einschätzung zur Tomorrow Bank? Und da haben wir mal Finanztipp-Geldanlage-Experte Henrik gefragt und hier kommt jetzt seine Einschätzung.
Tomorrow hat eine Besonderheit. Das Unternehmen ist nämlich selbst keine Bank, sondern arbeitet mit einer Partnerbank zusammen, der Solaris. Das Geld auf den Tomorrow-Girokonten ist da aber vollkommen sicher. Das ist von der üblichen deutschen Einlagensicherung geschützt, bis 100.000 Euro pro Nase und Bank. Die zentrale Frage für viele ist ja sicher die Nachhaltigkeit. Da würde ich empfehlen, lest euch durch, ob euch der Ansatz von Tomorrow gefällt. Auch im Vergleich zu anderen nachhaltigen Banken. Tomorrow ist da jedenfalls ambitioniert unterwegs und im Branchenvergleich Fair Finance Guide auf einen guten Platz 3 gekommen, hinter der GLS Bank und der Ethik Bank. Man kann jedenfalls das Girokonto auch in Sachen Kartenzahlung ganz normal als Vollbank auch dann benutzen im Alltag und damit seine Bankgeschäfte regeln. Ein bisschen vorsichtig wäre ich mit manchen Investmentangeboten von Tomorrow. Da können auch risikoreiche Produkte dabei sein, ist jedenfalls in der Vergangenheit durchaus so im Angebot gewesen.
Und wenn dann der Haken am Thema Depot dran ist, geht's weiter. Die Frage von Ina ist nun, was kommt rein ins Depot?
Das hängt ja so ein bisschen davon ab, wie risikofreudig ich bin, aber auch davon ab, was eigentlich mein Sparziel ist oder was eigentlich ja doch mein Sparziel am Ende ist. Und mir wird immer klarer, dass mein langfristiges Sparziel eigentlich vor allem ist, für das Alter vorzusorgen oder wie war das der andere Begriff, Anka? Nicht die Altersvorsorge, sondern die das Altersglücklichsein oder irgendwie so. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich eigentlich irgendwie am Ende meine Rentenlücke schließen sollte, muss oder mir überlegen muss, wie ich eigentlich später leben möchte und wie viel Kohle mir zur Verfügung steht. Und dazu, brauche ich ja dann vielleicht auch einen bestimmten Sparplan, um dahin zu kommen. Und vielleicht brauche ich aber auch ein breiteres Portfolio, weil ETFs alleine nicht dafür ausreichen. deswegen wollte ich nochmal fragen, wie man denn so ein Portfolio gestaltet, zusammenhängt mit der Frage, wie ich eigentlich rausbekomme, wie groß meine Rentenlücke ist.
Altersvorsorge ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, Ina. Das ist echt für viele von uns ein langfristiges Sparziel, meins auch. Und Altersvorsorge besteht ja nicht nur aus der gesetzlichen Rente. Also wenn ihr eure Renteninfo aufmerksam gelesen habt, wisst ihr, die gesetzliche Rente reicht nicht aus, um den heutigen Lebensstandard auch im Alter zu halten. Das heißt, später wird mal eine gewaltige Lücke klaffen zwischen dem, was ihr bisher bzw. zukünftig verdient und im Alter als RentnerInnen bekommen werdet. Und diese Differenz, die fehlt, um weiterhin so zu leben wie vor Renteneintritt, das ist die Rentenlücke, auch Versorgungslücke genannt. Wie ihr sie mit nur 3 Fragen ganz individuell für euch berechnen und noch wichtiger, wie ihr sie schließen könnt, darüber haben Annika und ich schon gesprochen, und zwar in der Folge 100. Hört da gern mal rein. Nur so viel vielleicht schon mal vorab. Privatvorsorgen ist der Schlüssel. Und für einige passt dann beispielsweise der Riester-Vertrag, für andere eine betriebliche Altersvorsorge oder eben ein ETF.
Ja, für manche ist es dann vielleicht auch sogar alles 3. Ne? Aber ETFs, würde ich jetzt erstmal sagen, sind ja eine flexible Geldanlage, genau wie Ina sie sucht. Also dafür eben, wenn es flexibel sein soll, besonders gut geeignet. Und bei Ina geht es jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt darum, überhaupt erstmal zu starten und mal zu schauen, wie sie sich damit fühlt, also wenn sie ihr Geld in einen ETF schiebt. So, daher, ja, Ina, vielleicht einfach mal mit 25, 50 oder 100 Euro im Monat einen Sparplan starten.
Falls ihr uns noch nicht so oft gehört habt, kurze Erklärung zum Thema ETF. Also ein ETF, den könnt ihr euch vorstellen wie einen riesengroßen bunten Blumenstrauß. Bloß statt der Blumen sind in einem ETF, was übrigens für Exchange Traded Funds steht, viele, viele Aktien enthalten.
Setze ich mich natürlich auch irgendwie damit auseinander, was ich dann mit diesem Depot eigentlich mache, also irgendwie Einzelanlage oder Sparplan. Ich würde auf jeden Fall gerne für mein ganzes langfristiges Thema auf jeden Fall einen Sparplan anlegen wollen und frage mich aber gerade, ob es irgendwie sinnvoll wäre, das 2 zu teilen. Also ob es irgendwie sinnvoll wäre, mehrere Sparpläne abzuschließen und zu sagen, okay, es gibt irgendwie so eine Mindestsumme, die möchte ich ab jetzt, egal wie sich mein berufliches Leben entwickelt, ob ich irgendwie, keine Ahnung, freiberuflich bin oder Angestellte bin oder zwischendurch vielleicht sogar arbeitslos bin, die ich unbedingt weiter eine feste, fixe monatliche Summe einbezahlen will und sagen, keine Ahnung, ich mache 150 Euro ist das Mindeste, was ich die nächsten 30 Jahre auf jeden Fall in einen bestimmten ETF packe. Und ich wollte mal fragen, ob das irgendwie sinnvoll ist, dass man irgendwie sagt, man macht so ein Basis-ETF und dann setzt man, oder ein, nicht ein ETF, ein Basissparplan mit einem bestimmten ETF und dann macht man noch einen zweiten oder mehrere Sparpläne auf für bestimmte andere Constellations. Genau, das ist so ein bisschen die Frage, ob man da vielleicht so in so 2 Settings arbeiten sollte, könnte, Mindestsumme und Top-Up oder so. Und ob ihr auch empfehlen würdet, dass man in 2 verschiedene ETFs investiert, also vielleicht in MSCI World und dann noch in was Nachhaltiges oder nur in was Nachhaltiges oder irgendwas Tech-lastiges oder genau, also wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich dann beschließe, einen Sparplan aufzusetzen und bestimmte Fokis setzen will, was sollte ich da bedenken?
Ja, die Frage habe ich auch schon von vielen gehört. Also die Auswahl bei den ETFs ist groß. Und dann die Sorge zu haben, so einen falschen auszuwählen, das hält einen eventuell dann wirklich vom Kauf ab. Dafür haben wir jetzt bei Finanztipp eine Lösung, unseren ETF-Vergleich. Da gibt es die Finanztipp-ETF-Empfehlung speziell für euer Depot. Also hier erscheinen allerdings noch, muss man schon auch fairerweise sagen, selbst wenn man den nutzt, hat man noch recht viele ETFs. Aber da können wir bei Ina einen kleinen Trick nutzen. Ina hat uns ja verraten, dass sie Nachhaltigkeit wichtig findet. Und wenn wir den Filter für Nachhaltigkeit nutzen, dann reduziert sich die Auswahl auf 3 Finanztipp-Empfehlungen und das macht die Sache einfach deutlich einfacher. Ja, dann hast du die Wahl, Ina, zwischen ausschüttenden und wiederanlegenden ETFs, und für einen langfristigen Vermögensaufbau eignet sich ein wiederanlegender ETF, um den Zinseszinseffekt eben optimal mitzunehmen. Und dann bleiben noch 2 ETF, und zwar der ETF von UBS. Ich lese jetzt mal die ISIN, die Wertpapiernummer, einfach nicht vor. Die kannst du dann selber dir nochmal anschauen. Der investiert in 380 Aktien aus den Industrienationen, während der ETF von iShares, ISIN lasse ich auch wieder weg, auch in Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien investiert. Dadurch etwas weniger US-Fokus hat er und 550 Aktien deckt er ab. beide Varianten sind eben, wie gesagt, Finanztipp-Empfehlungen. Also du kannst beide einfach bedenkenlos nehmen und dir dann einfach keine Sorgen mehr machen. Genau. Kannst du per Schnick, Schnack, Schnuck dann auswählen, falls du immer noch nicht weißt.
Schnick, Schnack, Schnuck ist ein guter Hinweis. Aber dran denken, Stand jetzt, wer das nachmachen möchte, wie Ina, Stand jetzt, wir nehmen die Folge auf Ende Juni 2024. Aber ich würde sagen, wir packen euch auch den Ratgeber zu nachhaltigen ETFs samt ETF-Vergleich, packen wir euch in die Shownotes und da seht ihr auch ganz oben immer, von wann der Ratgeber ist und unsere Empfehlungen, wann wir die aktualisiert haben. Ja, und liebe Ina, um nochmal zu dir zurückzukommen, ein ETF reicht. Vor allem mit einem Sparplan bist du dann super flexibel. Also du kannst deine Sparrate jederzeit anpassen. Wenn in einer Lebensphase mal nicht so viel Geld reinkommt, dann schraubst du ihn in nur wenigen Sekunden runter oder pausierst ihn ganz. Genauso schnell kannst du ihn aber auch nach oben hin wieder anpassen oder einmalig eine größere Summe per Einmalzahlung reinpacken. Wichtig beim ETF, Annika, ich packe jetzt meine Börsenweisheit aus, breit gestreut, nie bereut. Also je mehr Titel, gern hunderte und noch mehr aus unterschiedlichen Branchen und Ländern euer ETF enthält, desto besser. Geht's da beispielsweise einem Unternehmen mal nicht so gut, fangen das die vielen anderen Titel aus meinem ETF einfach ab. Das heißt, das Risiko wird einfach auf mehrere Schultern verteilt. Aber da seid ihr bei den Finanztipp-Empfehlungen schon mal safe, das können wir euch verraten. Und was auch nicht fehlen darf, Geldanlage mit Aktien ist ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, ihr solltet mindestens 15 Jahre mitbringen, wenn ihr an die Börsen wollt. Denn falls es da mal nicht so gut läuft und ordentlich ruckelt, können wir das einfach aussitzen.
So ist es, ja. Ich würde noch gern kurz was zu der Frage sagen, Einmalanlage oder Sparplan. Die begegnet mir tatsächlich bei AnfängerInnen auch immer wieder. Also Ina hatte uns gesagt, dass sie etwas, also jetzt nicht mega viel Geld auf der hohen Kante hat. Und das wiederum möchte sie in einem Jahr nutzen für einen Auslandsaufenthalt. Und wenn wir jetzt diese 15-Jahres-Regel für ETFs im Kopf haben, die Anna gerade auch nochmal so schön gebracht hat, dann ist das natürlich kein Geld, was Ina jetzt in einen ETF schieben sollte, ne? Also keine Einmalanlage machen. Das Geld wiederum würde ich einfach auf ein gut verzinstes Tagesgeldkonto oder vielleicht sogar Festgeldkonto schieben, da natürlich genau auf die Laufzeit auch achten. Und dann kannst du eben darauf zugreifen, wenn du es in dem Moment dann für deinen Auslandsaufenthalt brauchst. Parallel kannst du dann aber auch schon, wenn du möchtest, mit einem ETF-Sparplan eben loslegen. So mit kleinen Summen dich erstmal schon mal ausprobieren. Ja, so liebe Ina, jetzt würde ich sagen, bist du wieder am Zug. Wir freuen uns schon, wenn wir bald hier im Podcast sagen können, herzlichen Glückwunsch, Ina, zu deinem ersten
Juhu.
ETF. Ja, und noch nicht, Anja. Ja, und wenn ihr auf eurer Geldreise, die ihr uns jetzt hier irgendwie zuhört, wenn ihr stecken geblieben seid und gerade überhaupt nicht weiter wisst, dann schreibt uns einfach bei Instagram. Wie ihr wahrscheinlich wisst, unser Account heißt wie der Podcast auch auf Geldreise. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung. So können wir nämlich noch mehr Menschen mit auf Finanztipp Geldreise nehmen und vor allem Frauen helfen, sich finanziell gut aufzustellen. Ja, Anja, hast du noch was?
Nee. Ina, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen. Halt uns auf dem Laufenden. Wir sind schon ganz gespannt. Aber ansonsten.
Genau. Ina, musst nur noch Schnack, Schnack, Schnuck machen. Dann hast du ein ETF.
Genau.
Alles klar. Dann tschüss. Bis zur nächsten Folge in 2 Wochen, wie immer am Donnerstag.
Ciao.